Ich glaube an Jesus, haben wir gesungen, und ich möchte uns da eben direkt nochmal zu ihm hinführen, so dass wir das fortsetzen, was wir jetzt gesungen haben. Wir vertrauen darauf, dass unser Gott so ist, dass er wirklich als der gerechte Richter für die Strafe bezahlt, die er über die Verbrecher in seiner Schöpfung verhängen muss, weil er gerecht ist. So wie wir es da lesen, unsere Verfehlungen. Er hat sein Blut vergossen. Unser Gott, der Gott, ist so, dass er als der seit immer Liebende, als der, in dessen innerstem Wesen Liebe ist, und wir werden heute noch sehen, was das genau dann weitere Zusammenhänge hat, seine Liebe, dass der wirklich sich für seine Geschöpfe auseinanderreißen lässt, damit sie zu ihm kommen können für immer. Wer ist ein Gott wie du? Auf so eine Idee kommt kein Mensch, sondern das ist von Gott geoffenbart. Und heute hoffe ich, dass uns das ganz viel bewusst wird. Das, was wir heute alles anschauen, das ist unmöglich für einen Menschen auszudenken. Das muss Gott offenbaren, und er hat es getan, und ich preise ihn dafür. Wir schauen heute lauter herrliche Dinge an. Wir schauen an, wie die Gemeinschaft ist zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wer käme auf diese Idee, dass es einen Gott nur gibt, aber dass der in seinem Wesen komplizierter ist, als was wir uns denken. Weil wir kennen nur eine Person ist ein Wesen. Ein Wesen ist eine Person. Danke. Danke. Bei Gott ist es anders. Aber es ist ja auch nicht verwunderlich, dass er komplexer ist als wir in seinem Wesen, weil wir sind seine Geschöpfe, und die Geschöpfe sind sicher nicht komplexer als der Schöpfer. Eigentlich hätte ich erwartet, dass es, nachdem ich es eingeschaltet habe, ich weiter drücken kann. Wie der Florian schon angekündigt hat, sind wir weiter unterwegs im Epheserbrief. Und weiter unterwegs bedeutet heute, dass wir das erste Kapitel noch einmal genau anschauen. Und zwar in einem neuen Zusammenhang, neu im Sinne unserer Predigtserie jetzt. Ich hoffe, dass ich euch nichts Neues erzähle. Weil in der Theologie gibt es nichts Neues, außer es ist falsch. Also wir schauen heute die Einheit des Miteinander von Vater, Sohn und Heiliger Geist an. Und das machen wir, indem wir jetzt von 3 bis 14 lesen. Und wenn ihr bitte auf die Farben Acht habt, ich habe alles rot gemacht, was den Vater betrifft, alles grün, was den Sohn betrifft, und blau für den Heiligen Geist. Und wenn ihr das anschaut, wie das miteinander ist, was tut der Sohn, was geschieht durch den Sohn, was ist in dem Sohn und so, was tut der Vater, was tut der Heilige Geist. Und ich lese das vor. Wenn man noch jemand da meinen Monitor einschalten könnte, wäre super, danke. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ihr seht da, das zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade ist da fett gemacht. Das wird noch zweimal vorkommen. Darum ist da fett, weil das sich da wiederholt. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war, und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir haben heute nicht in dem Sinn jetzt eine Auslegung dieser so dieses unfassbar schönen Berichts, da, dieser Beschreibung, nur dass ihr da eben das nochmal in Erinnerung haltet, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst, der Sohn. Durch den Sohn handelt der Vater und der Heilige Geist besiegelt das Ganze, der vom Sohn und dem Vater gesendet ist und wie wir da zum Schluss jetzt lesen eben, wenn jemand wirklich Gottes Eigentum ist, dann bleibt das. Und wie jetzt dieses Miteinander von Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, das wollen wir uns heute anschauen und das Thema sozusagen heißt, ist über die drei Einheit, habe ich es genannt. Und da wollte ich zuerst auf eines gleich einmal hinweisen. Ich hoffe, dass wir begeistert sind. Wenn wir heute das anschauen, was Gott über sich geoffenbart hat, von Natur aus denkt man an einen Gott. Oder dann, wenn man dekadent wird, dann viele Götter. Und die, man sieht ja, dass in praktisch allen Völkern immer dieses Vertrauen auf einen obersten Gott da ist. Das ist irgendwie noch bei uns vorhanden. Dass aber dieser Gott wirklich so komplex ist und was das für die Liebe und Erfüllung, die er für uns bereithaltet, bedeutet, ich hoffe, dass ihr darüber auch begeistert seid, davon, wenn wir dann dahin gekommen sind. Die Dreieinheit ist keine theologische Erfindung der Menschen, sondern das ist was, wie Gott sich offenbart hat. Und das ist eine Bezeichnung, die zusammenfassend für den Sachverhalt, wie es der Herr uns in der Schrift vermittelt hat, dann gewählt ist. Und ich finde, sehr gut zutrifft, weil zur Gänze können wir es nicht erfassen. Das Wesen Gottes ist komplexer, als wir gänzlich erfassen können. Er gibt uns aber eine Ahnung. Wir können irgendwie hin zu ihm. Wir können was erfassen, aber nicht so, dass wir drüber stehen könnten und einkasteln und sagen, und da drin, in dieser Vorstellung, da passt jetzt Gott komplett hinein. Er hat sich in der Schrift geoffenbart und daher schauen wir jetzt, dass wir mit den Aposteln unterwegs sind und schauen, wie kamen sie überhaupt da auf die Idee dann, dass sie so schreiben, wie der Johannes geschrieben hat, der wirklich Jesus Christus als Gott ganz direkt beschreibt dann in seinem Evangelium. Wie sind die dorthin gekommen? Weil das waren alles Juden. Und als Juden waren sie ganz von klein auf gewohnt zu glauben, Gott ist einer. Wie es auch der Herr selber bestätigt, da wieder, wo er von diesem Schriftgelehrten da gefragt wird, was eben das erste Gebot ist und so. Und dann sagt er, ich lese da nur den Vers 29 aus Markus 12. Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Gott ist ein Herr. Das ist ganz tief in den Aposteln verankert. Und jetzt sind sie mit dem Herrn unterwegs. Und sie erleben, wie der Herr zum Beispiel Sünden vergibt. Bericht darüber in Markus 2,5, wo eben der Gelähmte durchs Dach gelassen wird und der Herr ihm dann zuspricht, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und die Anwesenden genau erkennen, was das jetzt sehr Merkwürdiges ist, weil nur einer kann Sünden vergeben, Gott. Also wie kann Jesus das sagen? Und dann zeigt er eben, indem er den heilt, dass das, was er sagt, wirklich Substanz hat. Aber das geht so mal hinein in die Jünger. Und sie sind weiter unterwegs und sehen, wie der Herr sich Gott seinen Vater nennt und wie er sich damit Gott gleichstellt. Zum Beispiel Johannes 5,17. Und da liest den Vers 17 und 18. Und die Reaktion eben der Schriftgelehrten, das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten, denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Sie nehmen das auf, die Apostel. staunen irgendwie, aber wie wir Menschen heute sein, dann geht man weiter. Dann sagt der Herr, dass er Richter der ganzen Erde ist, was kein Mensch sein kann. Und dann sagt er zum Beispiel, was in Johannes 8, 58 berichtet ist, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Und er verwendet da dieses göttliche Ich Bin. Und also wir sehen es jeweils immer auch an der Reaktion der Zuhörer, wie das zu verstehen ist, wenn wir es auch heute vielleicht nicht klar intuitiv so verstehen. Da erhebt er wirklich den Anspruch, ich bin Gott. Sie haben ihn als den Messias kennengelernt, wie es der Petrus ausdrückt, zum Beispiel Matthäus 16, 16. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber dass er wirklich mehr ist, das ist so langsam gekommen. Dann sehen sie schließlich, dass er zum Tod verurteilt wird, weil er den Anspruch erhebt, Sohn Gottes zu sein. Und er hätte ja ganz leicht sagen können, nein, Moment, Missverständnis, hat er eben genau nicht getan. Das heißt, das erleben die Jünger alles mit ihm mit. Dann ist er hingerichtet, alles ist kaputt, keine Hoffnung mehr. Und dann erscheint er als der Auferstandene. Und der Thomas ist nicht da. Und dann sagt ihm der Thomas, ja, wenn ich ihn nicht wirklich selber sehe und angreifen kann, dann glaube ich das nicht, dass er auferstanden ist. Und dann kommt der Herr wieder und spricht den Thomas an. Und wie reagiert der Thomas da dann schon? Er betet wirklich an und sagt, mein Herr und mein Gott. Und dann sehen wir später den Stephanus, nicht den Apostel, aber eben ein Jünger, den Stephanus, der als er gesteinigt wird, Apostelgeschichte 7, 59, ganz direkt öffentlich zu Jesus betet, indem er sagt, Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Irgendwie intuitiv haben die Apostel erkannt, Jesus ist Gott. Aber wie geht das zusammen? Weil er ist nicht der Vater, weil er betet zum Vater und er spricht über den Vater. Er sagt, der Vater hat mich gesendet. Wir sehen auch den Bericht bei seiner Taufe, die Stimme aus dem Himmel, das heißt, der Vater ist nicht da. Der Heilige Geist ist da in Form der Taube, Jesus ist da als Mensch. Also Jesus ist Gott, aber er ist nicht der Vater. Das als jemand irgendwie beginnen zu akzeptieren, der von ganz klein auf ganz, ganz eisern auf das hin erzogen und gelehrt wurde, Gott ist einer, das ist eine Herausforderung. Und dann werden die Dinge noch komplizierter, indem der Herr vom Heiligen Geist spricht und sagt, er sendet den Geist der Wahrheit und der ist dann bei euch, weil ich weg bin. Und dann sagt er aber, und ich bin bei euch. Die ganze Zeit. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen und so. Das heißt, da wird es jetzt noch komplexer. Und man sieht dann eben, wie es in der Schrift dargelegt ist, der Heilige Geist ist auch Gott. Aber schauen wir jetzt, weil es zunächst, glaube ich, von der Abfolge her, zunächst zwischen Vater und Sohn gelaufen ist im Verständnis für die Jünger, dass wir das genauer anschauen. Die Apostel als Juden glauben also ganz streng, Gott ist einer. Sie sehen aber, Jesus ist Gott. Aber Jesus ist nicht dieselbe Person wie der Vater. Und eben in weiterer Folge der Heilige Geist. Ist Gott. Sie haben schließlich keine Alternative, als zu schließen, ja, so ist es. Und das fasst dann der Johannes in seinem Evangelium dann so stark zusammen. Gleich ganz am Anfang stellt er das komplett klar. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also Dichter, weiß ich nicht, wie es geht, Jesus ist Gott und er ist bei Gott. Er ist nicht der Vater, er ist Gott. Er ist Mitschöpfer, alles wurde durch dasselbe, ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und er offenbart den Vater. Und da ist er immer, Johannes 1,18, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das ist die Einleitung zum Johannesevangelium, das heißt, alles, was wir bei Johannes nachher lesen, ist durch diesen Rahmen zu lesen. Jesus ist Gott. Nur kurz erwähnt, nicht erst im Neuen Testament wird klar, dass der Messias Gott ist, sondern wir lesen das bei Jesaja, zum Beispiel in 9, wo das steht, ewig Vater, Friede, Fürst und so. Da ist auch starker Gott dabei. Und in Jesaja 40, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, also großgeschrieben, bahnt den Weg Jahwes. Und dann später wird es ja auch direkt auf Jesus bezogen, aber auch hier steht schon, der Messias ist Gott, aber das dann zu buchstabieren, das war die Herausforderung. Die Apostel und die anderen Verfasser vom Neuen Testament halten treu das fest im Neuen Testament eben, was Gott geoffenbart hat. Und die große Herausforderung ist dann, wie gehen diese vier Sachverhalte aber wirklich zusammen? Es ist nur ein Gott, der Vater ist Gott, Jesus Christus ist Gott und Jesus Christus ist nicht dieselbe Person wie der Vater. Wie geht das zusammen? Und wir sehen, am Anfang war es so, wie ich hoffe, dass auch wir sind. Die Jünger Jesu haben das genommen, es ist so geoffenbart, wir wollen es mehr verstehen, aber ganz fassen werden wir es nicht können. Wir müssen es so stehen lassen, wie zum Beispiel eben, wie wir das kürzlich gehabt haben mit Auserwählung einerseits und Verantwortlichkeit des Menschen andererseits. Beides ist geoffenbart in der Schrift. Die Realität ist offensichtlich höher, als wir sie erfassen können, weil es gibt nur eine Realität. Letztlich ist es Gott selber. Und wir können das nicht erfassen. Und wenn der Herr es uns jetzt nicht zeigt, dann müssen wir es so stehen lassen und schauen, was folgt daraus. Und bei Auserwählung und Verantwortlichkeit des Menschen, ja, wir dürfen uns unbändig freuen, wenn er uns offenbart, dass wir ihm gehören. Und wir wissen auch, wir sind verantwortlich für unser Leben. Und wenn man noch nicht ihm gehört, ist es sehr, sehr gut, sich das bewusst zu machen, auch nachher. Okay, bis circa zum Jahr 200 hat sich diese Spannung irgendwie, denke ich, durch Vertrauen auf das, wie sich der Herr in der Schrift offenbart, so gehalten. Aber wie es heute ist. Jeder von uns ist ja irgendwie ein bisschen in der Situation, wir wollen unsere Botschaft schon ein bisschen leichter essbar machen für die Leute, die den Herrn nicht kennen. Und wenn jetzt dort die Philosophie, und bei uns sind es genauso Geisteshaltungen, sehr hereindrängen auf uns, dann machen wir mal ein bisschen Kompromisse. Das kann passieren bei jedem von uns. Zum Beispiel, also es wäre ja so wichtig, dass die Leute erfahren, es ist ein Gericht und jeder muss sich verantworten. Und die große Anzahl der Menschen kommt in die Hölle. Aber wer von uns sagt es zwar passend und alles, aber den Nachbarn und so. Also da muss man schon sehr gute Gelegenheit dafür haben. Wir suchen diese Gelegenheiten, aber also es ist halt geschieht leicht, dass man Kompromisse macht. So, jetzt haben die Leute versucht, dann einige halt, die Botschaft gesellschaftsfähiger zu machen. Mit dem sofortigen Effekt, dass das der Schrift widersprochen hat. Und ich nehme nur zwei Beispiele, weil wir wollen dann zum zweiten Hauptpunkt kommen. Das alles war jetzt der erste Hauptpunkt, der zweite ist ein bisschen kürzer, aber ich hoffe, den können wir trotzdem ausreichend anschauen. Nur zwei Beispiele, also circa um 215 in Rom hat ein gewisser Sabellius, war Presbyter. Dann gesehen, das kann nicht sein und hat so gelehrt, die drei Personen, die wir sehen da als Gott, sind in Wirklichkeit nur eine Person, die verschiedene Masken aufhat, wie in einem Schauspiel. Das war damals normal in einem Schauspiel. Ein Schauspieler hat verschiedene Rollen gespielt und da hat er verschiedene Masken aufgesetzt. Und so war das Denken von diesem Sabellius. Das nennt man Modalismus, also Gott kommt in verschiedenen Moden vor sozusagen. Und zuerst als Vater, dann als Sohn, dann als Heiliger Geist. Aber könnte nie gleichzeitig sein, das hat er einfach unter den Tisch gekehrt. Ist dann sehr bald auch abgelehnt worden von der Menge der Gläubigen. Und dann ein zweites, das ist dann auf das Wesen von Jesus hin, gegangen, der Arius, sehr beeinflusst von der Philosophie eben, circa 316, also gelebt hat er ein bisschen vorher und ein bisschen nachher, aber da war dieser Streit hat da begonnen, wo er sagt, Jesus ist nicht wirklich Gott. Ich will es auch gar nicht im Detail ausführen. Er hat gesagt, grob, Jesus ist zwar das erhabenste Geschöpf, aber er ist ein Geschöpf. Und durch ihn hat Gott alles geschaffen praktisch. Zuerst hat er Jesus geschaffen und durch Jesus ist dann alles geschaffen worden. Aber Jesus selber ist auch geschaffen. Ist nicht von Ewigkeit her. Was auch heute voll vertreten wird, zum Beispiel von den Zeugen Jehovas. Das Ganze ist dann aber dem Herrn sei Dank so ausgegangen, dass die Treue zur Schrift sich durchsetzen konnte und dass wir heute das so nehmen können. Gott offenbart sich so, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist verschiedene Personen von einem Wesen sind, von Gott sind. Aber wie gesagt, komplett kann man es nicht erfassen. Der Satz hat mir gefallen, wie man irgendwie über die Dreieinheit reden kann. Gott ist Einheit in Unterschiedlichkeit in der Gemeinschaft der Dreieinheit. So, jetzt schauen wir uns aber an, was macht denn das, was wir bis jetzt gehört haben, für einen Unterschied? Weil ihr könnt jetzt denken, boah, jetzt hat er aber da lang geredet und eigentlich ist eh alles gelöst und wofür ist denn das Ganze jetzt gut gewesen? Es geht immer darum, dass wir Gott erkennen, wie er ist. Und ein paar ganz praktische Auswirkungen möchten wir uns anschauen. Was macht es für einen Unterschied? ob Gott ein Einperson Gott ist oder drei Personen in einer Einheit, die so eins ist, wie wir es nicht erfassen können, wo aber doch drei Personen da sind. Was macht das für einen Unterschied? Es macht einen Riesenunterschied. Und zwar, wenn wir das anschauen, Gott ist Liebe. Wen liebt ein Ein-Person Gott, bevor die Schöpfung ist? Zum Beispiel. Oder anders gesagt, wenn Gott nur eine Person ist, jetzt gibt es noch keine Schöpfung, jetzt macht er eine Schöpfung, dann entsteht, ist da eine Liebesbeziehung im guten Fall, dann wäre die Liebe Gottes abhängig von der Schöpfung. Er selber wäre abhängig von der Schöpfung. Das heißt, die Liebe Gottes kommt bei dem Gott, der der wahre Gott ist, wie er sich geoffenbart hat, aus seinem innersten Wesen. Drei Personen, die, bevor es irgendeine Schöpfung gegeben hat, vollkommen glücklich waren und vollkommen einander geliebt haben. Was folgt daraus? Gott hätte die Schöpfung nicht gebraucht, damit es ihm besser geht. Damit er jemanden hätte, der ihm dient oder auch irgendwie der ihn liebt. Es ist ganz umgekehrt. Und das sind jetzt die Dinge, wo ich sage, das hat gewaltige praktische Relevanz für uns, für unser ganz praktisches Leben. Wie sehe ich Gott? Gott hat mich nicht gebraucht, aber er ist so eine überfließende Liebe in sich, dass die Dreieinheit sich geöffnet hat, sodass da nowhere Platz hat. Wir. Wir werden in die Liebe mit hineingenommen, in der Dreieinheit, in Christus. Das haben wir heute mehrere Male gelesen. In Christus sind wir mit hineingenommen in die Liebe, die Gott seit immer schon so vollkommen gehabt hat, wie wir es jetzt noch gar nicht uns vorstellen können. Ein Ein-Person-Gott ist ferne. Ganz vom Prinzip her. Der Dreieine-Gott, der die Welt nicht geschaffen hat, um was zu kriegen, sondern um zu geben, der ist nahe. Der ist von immer her Gemeinschaft in sich. Und wenn wir uns wundern, warum wollen wir geliebt werden? Warum wollen wir Gemeinschaft haben? Warum wollen wir angenommen sein? Das ist in der Dreieinheit begründet. Weil Gott in sich die Personen gegenseitig sich vollkommen lieben, annehmen, gegenseitig geborgen sind, wertgeschätzt sind und aus seinem Wesen heraus kommt die Schöpfung. Und das ist in uns zutiefst drin, so dass wir es überhaupt nicht von uns trennen können. Wenn wir der ärgste Sünder sind, sind wir trotzdem ein ganz stark Liebender. Die Frage ist nur, was lieben wir? Und wie schaut die Liebe aus? Das ist das Problem. Wir werden das Lieben, und ich übersetze es jetzt einmal mit haben wollen, in uns nicht los, weil wir so geschaffen sind. Das Problem beim Sündenfall war, dass diese Liebe nicht so orientiert ist, wie sie in der Dreieinheit ist, nach außen, auf den Nächsten, sondern nach innen auf uns. Und jetzt wollen wir haben. Wir wollen haben. Wir können nicht aufhören, haben zu wollen, Und das kommt aus der Dreieinheit, die, aus der die Schöpfung kommt, aber die Schöpfung ist dann eben leider pervertiert worden durch den Sündenfall. Das Zweite, Gott hat vollkommene Freude in sich. Liebe und Freude in der Dreieinheit begründet, ohne Schöpfung, von ewig her. Warum wollen wir uns lieber freuen als fertig sein? Weil wir so geschaffen sind. Wo findet man wirkliche Freude? Ah, ganz klar. Die vollkommenste Freude ist in Gott in der Dreieinheit zu finden. Weil Gott hat nie aufgehört, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist aneinander vollkommene Freude haben. Und er hat uns geschaffen, damit wir teilhaben können an dieser Freude. Und darum ist das Ziel aller Errettung, Gott kennenzulernen, dich zu kennen und den du gesandt hast. Das ist das ewige Leben, wie es der Herr sagt. Ihn zu kennen und ihn zu erkennen, dass er wirklich die Quelle aller Freude ist, Quelle allen Guten, alles Guten. Und wenn ich mit ihm Gemeinschaft haben darf, dann bin ich erfüllt von seiner Schönheit, Liebe, Freude, so wie es die Dreieinheit in sich gegenseitig ist. Also was kann sinnvoller sein im ganzen Leben, als wirklich Gott an erste Stelle zu setzen, ihn zu wollen und sich so auszustrecken, dass mein ganzes Tun nicht so ist, dass ich den Geist betrübe und dadurch das Kennenlernen Gottes behindert ist, sondern ja, wenn ich wirkliche Freude suche, dann soll ich Gott mehr kennenlernen wollen. In ihm ist in der Gemeinschaft der Dreieinheit die vollkommenste Freude. Und wir sind dafür geschaffen. Und jeder, der ihm gehört, kann sich so gewaltig freuen, weil er in Christus teilhat an dieser Beziehung, die innerhalb der Dreieinheit ist. Auch wenn wir das jetzt nicht ganz erfassen, aber eins hoffe ich, dass klar ist. Ich will mit dem Herrn sein und ihn immer besser kennenlernen. Da ist die Freude. Und wenn jetzt der Mensch aber in diesem Irrtum bleibt, wo er das haben wollen merkt und nicht auf Gott richtet, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Weil sie haben ja immer schlechter gehen am Anfang. Wie mit Rauschgift. Wir sind geschaffen, dass wir uns in der Dreieinheit, in Christus, mitfreuen, dass wir diese Liebe mitgenießen, dieses Anstaunen, dieses vollkommen durchflutet sein von seiner Liebe und Freude. Also, ist Gott eins und drei zugleich? Ich sage nein. Eins, ja, in einem Sinn, aber drei in einem anderen Sinn. Es ist ein Gott. Die Einheit geht über unser Denken hinaus. Er hat sich aber geoffenbart, dass dieser eine untrennbare Gott drei Personen hat. Einheit in Unterschiedlichkeit in der Gemeinschaft der Dreieinheit. Und ich lese das noch vor zum Abschluss. Wie Gott gepriesen wird da in Offenbarung, damit wir da mit einstimmen. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Gott hat uns das Privileg geschenkt, dass wir zu ihm kommen dürfen, ihn anbeten dürfen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, finde ich. Probier mal zur Queen zu gehen und zu sagen, ich finde dich super. Man kommt nicht hin. Wir dürfen zu Gott hin und dürfen ihn bitten, dass er uns durchströmt mit dieser Liebe und mit dieser Freude, die er hat in Vater, Sohn und Heiliger Geist.